She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Das ist dann irgendwie, klar, am Anfang irgendwie doch echt noch besonders, aber jetzt irgendwie mittlerweile fast Normalität, dass man dann einfach mit den Größten der Welt am Start steht. Ich glaube, das ist sowas, was meine Familie vor allem ganz schön nervt, dass ich manchmal zu gedankenlos bin, aber ich glaube, jetzt für den Sport ist es eine recht gute Eigenschaft. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so nochmal in die Vergangenheit blicke, wie ich das alles gemanagt habe mit der Schule nebenbei noch, ich glaube, das hat einen wahnsinnig weitergebracht, einfach selbstständiger zu sein. Ich glaube auch, dass ohne den Tim, ohne seine Unterstützung, würde ich jetzt auch, glaube ich, nicht so einfach jetzt im Weltcup laufen. Er macht wirklich so viel.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallihallo und wunderschönen guten Tag an euch da draußen. Es ist alles durch. Alle Skisportarten sind irgendwie im Ziel dieser Saison angekommen. Wir sind noch nicht ganz durch und freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid bei She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider. Mir zugeschaltet zum einen aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und aus Garmisch-Partenkirchen, Corinna Horn.
Hallo.
Ich bin ja sonst immer der, der irgendwie zu Hause sitzt für diese Aufzeichnung. Heute bin ich aber mal im Urlaub in Italien und drum. Ragazzi, prima di tutto, vogliamo parlare della vita miracolosa di Vincenzo Violinista. Vinzi, was hast du denn schon wieder gemacht? Ich habe auf Snaps von dir gesehen, du trägst Armschiene.
Ja, die habe ich jetzt ablegen dürfen. Ich habe so eine leichte Verletzung am Handgelenk, die schon über ein paar Wochen sich zieht. Und da habe ich jetzt mal eine Woche eine Schiene tragen müssen. Und ja, aber sollte eigentlich alles schon wieder bald rum sein. Morgen weiß ich dann, da habe ich noch einen MRT-Termin und dann weiß ich ganz genau, was es ist. Aber ist jetzt nichts so Tragisches. Aber die Schiene hat gut Aufmerksamkeit gebracht. Jeder spricht einen drauf an. Oh, was hast du gemacht? Bist du beim letzten Weltcup noch irgendwie bei der Afterparty gestürzt?
Ja, aber ich habe mir auch gedacht, was hast du denn gemacht?
Da ging gleich die Verdächtigung los.
Was ist passiert?
Nicht besoffen geflogen. Also, das kann ich ausschließen.
Der Gedanke war kurz da, ob du und der Juli da letzte Woche vielleicht noch irgendwas unterschlagen habt, was da so in Trondheim alles passiert ist. Aber es freut mich natürlich vor allem, wenn es dich nicht zu sehr im Genießen der Offseason jetzt einschränkt.
Ja, aktuell kann ich leider kein Tennis spielen, aber sonst schränkt es mich jetzt nicht ein.
Gut, aber es hat auch wieder geschneit in Oberstdorf und es ist kalt, da ist jetzt mit Tennis eh noch nicht so.
Ja, also draußen war sicher noch nicht, aber ja, gestern früh war ich noch unterwegs am Feldhorn und konnte noch eine Stunde richtig feinen Powder genießen. Also das kam unerwartet.
Dafür wahrscheinlich umso schöner.
Ja, genau, es war echt nochmal ein Traumtag.
Jetzt ist, ich habe es gerade schon angesprochen, es ist alles durch, alle fünf Sportarten, die uns immer wieder so beschäftigen oder teilweise ja auch noch mehr über den Winter, ist irgendwie vorbei. Und man kann sich natürlich schon fragen, wir werden jetzt hier kein großes Gesamtfazit mit vielen Details und so heute machen können und wollen, auch ehrlicherweise irgendwie. Aber irgendwie, Freunde, ich muss sagen, das war ein ganz schön komischer Winter. Es ist irgendwie, bei mir ist wenig hängen geblieben. Wie geht's euch?
Ja, wir haben ja, Juli und ich haben es ja schon besprochen und ich glaube, das kann man eigentlich über die meisten Sportarten so sagen, ist, wenn keine WM ist, bis auf Biathlon-WM natürlich, ist es schon einfach ein bisschen strange beim Alpinen mit den ganzen Rennen, die abgesagt wurden, dann bei uns die freien Wochenenden. Das war schon irgendwie komisch und das reicht, wenn das alle vier Jahre so ist oder jetzt ja dann gar nicht mehr durch die FIS Games.
Ich muss sagen, mir geht es da ziemlich ähnlich. Also wenn ich so drüber nachdenke, was diesen Winter bei mir hängen geblieben ist oder was so meine Highlights waren oder wie du vorhin gesagt hast, was uns vielleicht irgendwie auch bewegt hat, emotional berührt hat, dann ist da gar nicht so viel hängen geblieben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich glaube, von der Biathlon-WM hat sich jeder erhofft, dass es irgendwie so ein kleines Wintermärchen wird, was es ja am Ende des Tages wirklich nicht gewesen ist. Ich glaube, was vielleicht bei mir hängen geblieben ist, ist die Vierschanzentournee, wenn ich so drüber nachdenke.
Oho!
Jetzt aber.
Finzi, in Staffel 4 haben wir es geschafft.
Ja. Ja, aber das war ja schon auch, also so der Sieg vom Andy Wellinger in Oberstdorf. Ich war ja live im Stadion, das war schon, das hat einen wirklich bewegt. Das war eine unglaublich coole Stimmung und ja, da war auch so eine richtige Euphorie in Sportdeutschland. Ja, das kann man schon als Highlight dieses Jahr, ja, auf jeden Fall festhalten.
Ja, das war dann doch ein Highlight. Und ich muss sagen, für mich war es dann da auf allen voran, aber doch der Langlaufsport mit dem Tourerfolg von Friedrich Mochen, aber auch sonst, gerade bei den Frauen, Viktoria Kahl, Katha Hennig, wie die da abliefern, irgendwie so in einem sonst recht ereignisarmen Winter in meinem eigenen, wie sagt man, Konsumverhalten von Wintersport etc. irgendwie langlaufen, der Profiteur. Und das ist doch vielleicht auch mal ganz schön, weil wir haben es ja oft genug davon, da guckt oft auch sonst mal keiner hin oder wenige Leute.
Das denke ich auch. Also ich finde, die Langläufer haben einen sehr beeindruckenden Winter hingelegt. Es gab viele schöne Momente. Viktoria Kahl ist am Ende der Saison im Gesamtweltcup Vierte geworden. Nicht zu vergessen auch die Leistung von Friedrich Moch bei der Tour de Ski, der nach über 15 Jahren als deutscher Herr mal wieder auf dem Podest stand. Das war schon wirklich cool.
Und wie gesagt, bei den Alpinen zum Beispiel ganz viel irgendwie komisch. Es gab die Lino-Strasser-Woche mit Kitzbühel und Schlabming und das war ein großes Spektakel. Oder der Slalom-Weltcup an sich war irgendwie noch recht ereignisreich und spannend, aber sonst, ja, so viele Rennabsagen, viele Verletzungen. Irgendwie nicht so schön gelaufen. Aber man scheint ein bisschen aus den vergangenen Jahren zu lernen. Für die Leute vor Ort ist es natürlich nicht so cool, aber vielleicht für die Planungssicherheit des Weltcups doch gar nicht so verkehrt. Es wird nächstes Jahr kein Matterhornrennen versucht. Stattgefunden hat es ja bisher. Dann doch noch nicht. Weil wir es gerade von einer Sportart hatten, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, chronisch, kommen wir zu einer, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ihr wünscht es euch immer wieder. Wir sollen mehr Biathlon machen. Noch dazu müssen wir uns immer wieder anhören. Es ist immer nur Oberstdorf, Oberstdorf, Oberstdorf. Und drum machen wir heute eine Sendung wie gemalt für die Coco. Es geht um Biathlon und es geht ums Oberland, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit Selina Grotian.
Und jetzt schalten wir nach Mittenwald und freuen uns sehr, dass wir in diesem Winter nach David Zobel, Philipp Navrat und Philipp Horn auch noch jemanden aus dem Biathlon-Damenteam begrüßen dürfen. Hallo Selina Grotian.
Hi.
Selina, erstmal auch hier noch alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag nachträglich. Du bist ja gestern 20 geworden. Hattest du denn einen guten Tag?
Ja, also ich habe wie eigentlich fast jedes Jahr meinen Geburtstag recht entspannt gestaltet. Wir haben ja jetzt eine neue Hündin, sind wir erstmal Gassi gegangen in der Früh. Und dann habe ich mich am Abend noch mit meiner besten Freundin zum Pizzaessen getroffen. Und ansonsten ist eh nicht mehr viel passiert. Das ist eigentlich immer recht entspannt, mein Geburtstag.
Aber ist nicht eigentlich so ein Geburtstag, also auch erstmal noch alles Gute nachträglich, aber ist so ein Geburtstag, so eine Woche nach Saisonende nicht eigentlich prädestiniert für fette Party?
Ja, ich muss sagen, mir ist dann immer so die Party zum Abschluss, vom Saisonabschluss quasi direkt vor Ort schon eigentlich fast genug. Also ich brauche mal nicht so viel Party. Letztes Jahr hatten wir noch die Zollmeisterschaft. Und dann hat es mir eigentlich auch schon wieder gelangt nach zwei Partys. Also ich brauche immer nicht so viel, muss ich sagen. Ich bin da eher der entspanntere und ruhigere Typ und bin eigentlich froh, wenn ich da mal die Zeit entspannt daheim genießen kann.
Von mir auch erstmal noch alles Gute. Und ja, danke. Ich glaube so, wenn man die Abschlussparty von, also bei uns jetzt beim letzten Weltcup, wenn man da dann daheim irgendwann ankommt und alles ist rum, da ist man dann auch immer ziemlich destroyed und so in einem Loch.
Ja, auf jeden Fall. Die reicht dann eigentlich schon.
Ich finde interessant, dass hier durchklingt, dass die Zollmeisterschaft eine Party sei. Wenn der Finzi davon erzählt, klingt das immer nach einer schweren Bürde.
Ja.
Nein, nein. Ja, es ist auch hart, weil da hat man dann gleich wieder eine Party, nachdem man einen Deutschen Weltcup hinter sich hat. Also und dann auch noch Rennen dazu. Schon hart, aber schon witzig, also so ist es nicht.
Ja, natürlich die Party dann erst nach dem richtigen Rennen.
Das musst du jetzt sagen. Aber du bist ja jetzt seit einer Woche zurück aus Amerika. Hast du dich mittlerweile schon gut erholt? Bist du schon im Off-Season-Modus?
Ja, ich muss sagen, dieses Jahr habe ich gar nicht mehr so viel danach gebraucht. Ich war jetzt nur noch einmal langlaufen. Seitdem habe ich eigentlich fast nichts gemacht. Ich war dann irgendwie froh, mal gar nichts zu machen. Und nach der Saison irgendwie, es war jetzt schon viel Training, viel unterwegs. Und da war ich irgendwie schon froh, endlich mal entspannen zu können und auch mal runterfahren zu können und nichts zu machen. Hatte dann noch so ein paar Sponsorentermine. Der eine musste leider auch abgesagt werden, weil kein Schnee mehr bei uns war, jetzt in Seefeld oben. Also kommt schon immer was dann auch privat so dazu, aber ich war dann irgendwie froh, mal nichts zu machen.
Ich glaube, bei mir wird es auch dieses Jahr die erste Saison, ja gut, es steht die Clubmeisterschaft noch an, aber komplett ohne Langlauftrainingstag nach dem Weltcup.
Ja, ist irgendwie noch nie so gewesen, dass man danach, wir waren jetzt noch in Lüsens unten zum Langlaufen, aber irgendwie Seefeld geht gar nichts mehr, irgendwie gar kein Schnee mehr, ist irgendwie schon traurig, wenn man das dann so sieht, dass irgendwie gar nichts mehr möglich ist.
Ja, da hat man dann auch nicht mehr so viel Bock.
Nee.
Aber demnach gibt's, das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, keine Pläne, nochmal irgendwie den Norden, um nochmal irgendwie auszureizen, Schneekilometer zu sammeln, zu testen.
Ich habe es ja letztes Jahr sogar gemacht, bin ich nochmal hochgeflogen nach Norwegen. Aber ich muss sagen, ich fand es dann irgendwie auch ganz schön anstrengend. Dann ist irgendwie auch der normale Urlaub quasi zu kurz gekommen. Also ich bin dann gar nicht so weggefahren, sondern nur nach Norwegen hoch. Und jetzt habe ich gesagt, nach der Saison würde ich lieber gerne einen normalen Urlaub fahren, bisschen mehr relaxen und nicht nochmal irgendwo hinfahren zum Langlaufen. Das haben jetzt schon wieder viele gemacht, aber ich muss sagen, nach der Saison jetzt bin ich mir auch mal froh abzuschalten und normalen Urlaub zu machen.
Ich habe das aber noch gar nie gemacht, so eine Schneeverlängerung. In Corona-Jahr war ich noch ziemlich viel so langlaufen, aber sonst... Bei uns, wir reden dann immer so, während oder wenn man dann die Bilder sieht im Frühling, ja, dieses Jahr vielleicht fährt man mal nach Norwegen nochmal hoch, nach Nordsetter und macht nochmal Schneekilometer, aber dann, ich denke mir noch immer, dann ist dann die Saison rum und dann muss man ja dann schon noch gescheit trainieren, also das ist ja dann nicht so entspannt auch.
Ja, ich finde es irgendwie auch mal gut, wenn man dann mal wieder so die Lust sammeln kann, mal nichts zu machen, dass du halt für die neue Saison viel mehr motiviert bist. Und wenn man jetzt noch ewig lang langlaufen geht, dann ja, ist, glaube ich, auch irgendwann die Motivation mal weg.
Ja, jetzt ist Zeit für andere Sachen, weil langlaufen muss man dann noch genug.
Zeit,
ja.
Die Radsaison zu eröffnen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, der Arvid vom Biathlon, ein Trainingskollege von hier, der war jetzt schon letzte Woche auf dem Rad unterwegs und der ist richtig motiviert, jetzt Rennradeln zu gehen. Bin ich mal gespannt.
Weil du, Selina, gerade schon das angesprochen hast mit dem Schneemangel und wie schade es ist. Wir hatten das mit dem Finzi neulich davon, was es auch mit dem Kopf macht, wenn man an Weltcuporten in Skandinavien oder jetzt in eurem Fall vielleicht auch in Nordamerika ist, wo so richtig Winter ist und dann kommt man wieder heim und hier ist eigentlich Frühling, kein Schnee mehr. Und der Kopf tendiert vielleicht auch schon so ein bisschen hin zu, ah ja, jetzt ist schon vorbei. War das bei dir auch ein Thema zwischendurch, dass man sich dann auch psychisch wieder zurück auf den Winter besinnen muss, nachdem man im frühlingshaften Oberstdorf-Garmisch-Mittenwald, ist ja Wurst, diesen Winter leider, wo man war, gewesen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ Glück mit Seefeld. Da ist eigentlich schon oft noch so, dass da gute Bedingungen sind, jetzt auch zwischen den Weltcups. Aber jetzt zum Schluss war dann einfach die Motivation einfach weg. Und es ist mir natürlich auch ärgerlich, wenn man zum Beispiel jetzt nach Oslo kommt und da einfach die Bedingungen nicht gut sind. Also jetzt Amerika und Kenmore zum Schluss waren jetzt eigentlich mit die besten Bedingungen, die wir hatten. Wobei Amerika am Anfang auch echt richtig tief war. Und man muss schon sagen, irgendwie macht es so auch nicht mehr so viel Spaß wie vor ein paar Jahren. Also wenn man dann weiß, oh, jetzt muss man wieder in diesem riesen Sulz laufen, dann ist es auf jeden Fall was anderes.
Es kommt immer bei mir kommt es immer darauf an, so wie fit ist man gerade oder wie durch ist man schon am Schluss. Das also manchmal hat man ja dann noch irgendwie so, wenn es am Anfang bei mir nicht so gelaufen ist, dann und am Schluss dann besser läuft, dann hat man so extrem Bock und dann kann man auch diesen Sulz und das vielleicht auch nutzen, weil dann vielleicht andere schon eher ja nicht mehr so fit sind. Aber wenn die Saison schon hart und lang war, dann ist natürlich noch zäher.
Ja, vor allem jetzt bei uns zum Beispiel Oberhof war ja im Januar. Und wenn es dann schon da wieder anfängt, nur zu regnen und schlechte Bedingungen, ja, dann macht es irgendwie echt nicht so viel Spaß. Aber Kenmore zum Beispiel zum Schluss jetzt, das hat nochmal richtig gebockt und richtig viel Spaß gemacht. Also das, wenn es immer so wäre, dann wäre es top.
Die Bilder sahen auch wirklich gewaltig aus. Also auch beim Langlauf auch schon Kenmore und jetzt bei euch. Also das sieht ja schon fast unecht aus mit den Rockies da im Hintergrund.
Weil ich habe jetzt eine ehemalige Schulfreundin von mir da getroffen und die hat auch gesagt, jetzt Kenmore ist irgendwie überhaupt nicht so viel Schnee wie die letzten Jahre. Also die haben verhältnismäßig echt wenig Schnee zu diesem Zeitpunkt gehabt. Und finde ich irgendwie auch krass zu sehen, weil wir fahren da hin und denken, boah, wie krasse Bedingungen. Und eigentlich ist da eigentlich für die Verhältnisse eigentlich auch echt wenig Schnee gerade.
Jetzt liegt nun deine erste fast komplette Weltcup-Saison hinter dir. Bis auf Ruhpolding und Antholz bist du alles gelaufen und hast den Winter nach einem starken Saisonfinale in Amerika auf Rang 29 im Gesamtweltcup beendet. Hättest du das vor der Saison erwartet?
Nee, ich habe mir irgendwie nicht so die großen Hoffnungen ausgemalt, weil ja, man weiß ja irgendwie nie, wie es dann letztendlich doch wieder startet in die Saison, wie fit man dann letztendlich doch ist. Ich habe mich irgendwie, ehrlich gesagt, am Anfang von der Saison nicht ganz so fit gefühlt oder war irgendwie die letzten Jahre ein bisschen besser vom Gefühl her. Und ich denke, mit Platz 29, also Top 30 Gesamtweltcup mit den zwei Ausfällen, habe ich eigentlich mein Ziel voll und ganz erreicht und ja, hätte es mir nicht ganz so erwartet, wie es dann letztendlich gekommen ist, vor allem mit den Staffelmedaillen, wo ich ja eigentlich aus Zufall jetzt reingerutscht bin bei der ersten Staffel und jetzt eigentlich so ein festes Mitglied bei der Staffel geworden bin. Also so hätte ich es mir eigentlich auch nicht ausgemalt und jetzt da im Team zu sein, ja, ist irgendwie schon cool und hätte ich mir nicht so ausgemalt.
Wie groß hat sich dieser Schritt angefühlt für dich? Also auf einmal von, okay, ich bin hier so quasi, ich bin hier im Weltcup-Team dabei, es kann aber auch immer wieder zur Debatte stehen, ob das so bleibt, hin zu, ja, du bist jetzt hier Teil einer Staffel.
War irgendwie ein Riesenschritt, weil ich habe ja den Einzel, der war ja einfach bei mir nicht gut in Östersund, der erste. Ich habe ja gleich mit 4 Fehlern leider begonnen. Und dann kam es natürlich voll unerwartet, dass ich plötzlich die Staffel laufen darf. Also es war für mich im Kopf irgendwie ja ein Durcheinander, weil ich mir das nicht ganz erklären konnte, warum. Und dann ist die Staffel ist echt gut verlaufen, auch für mein Rennen, für mein persönliches Rennen. Und dann gibt es natürlich einem einfach einen Push, weiterzuarbeiten. Und man weiß ja dann, dass man es auch kann und dass es nicht so überläuft wie bei dem einen Einzel. Und ja, natürlich hat man immer die Angst, dann irgendwie wieder rauszufliegen mit den schlechten Ergebnissen. Und man hat schon gewisse Erwartungen, die man natürlich erfüllen möchte. Und ja, ich denke, man hat es dann auch gemerkt, zum Ende der Saison hatte ich dann einfach irgendwie, war ich quasi wie im Lauf, habe nicht mehr so viel nachgedacht und dann hat es auch einfach geklappt. Also ich glaube, wenn man dann einfach nicht mehr so viel drüber nachdenkt, was könnte passieren, könnte ich jetzt rausfliegen, dann ist es einfach, läuft es einfach von selber.
Das ist ja immer genau das, was es immer heißt über junge Sportler, dass die denken noch nicht nach, deswegen die Unbekümmertheit, da funktioniert es immer leicht, aber ich glaube, das kommt eben genau von der, wie du sagst, dass es einfach noch was Besonderes dabei zu sein und da freut man sich über alles, was man mitnehmen kann und da hat man dann gar keine Zeit eigentlich da, darüber nachzudenken, auch wenn es bei dir natürlich im Biathlon-Team immer dann darum geht, fliegt man raus oder fliegt man nicht raus, aber im Endeffekt ist es ja dann nicht so wild, wie wenn man jetzt schon ein paar Jahre dabei ist.
Ich hatte auch irgendwie die letzten Jahre so in der Jugend und so, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht und das ist da, glaube ich, auch mal leichter gesagt als getan, sich keine Gedanken drüber zu machen. Das habe ich irgendwie vor letztem Jahr habe ich das auch mal gesagt, ja, ich mache mir einfach keine Gedanken drüber, aber mittlerweile ist es irgendwie dann doch nicht so einfach, wenn man dann irgendwie wirklich angekommen ist. Also, ja, ist schon immer leichter gesagt als getan, aber ich denke, ohne Gedanken ist es echt am besten.
Aber bist du jemand, der schnell ins Grübeln gerät? Weil ich habe immer so das Gefühl, du bist so, du strahlst so eine unfassbare Gelassenheit aus. Und man hat immer das Gefühl, dich bringt eigentlich nichts aus der Ruhe.
Ja, das ist auch was, was, glaube ich, viele mittlerweile fast nervt, dass ich mich, ja, über nichts Gedanken mache. Vor allem den Tim nervt es, glaube ich, mein Bruder am meisten, wenn er wieder auf mir rumhakt, wenn ich irgendwas erledigen muss und dann sagt, nee, ich habe jetzt erstmal keine Lust drauf oder will erstmal das Biathlon wegschieben. Ich glaube, das ist so was, was meine Familie vor allem ganz schön nervt, dass ich manchmal zu gedankenlos bin, aber ich glaube, jetzt für den Sport ist es eine recht gute Eigenschaft.
Ich glaube, gerade am Schießstand hilft das oft weiter.
Diese ganze Selbstzuschreibung von dir gerade, Selina, das was, findest du dich da wieder? So einfach doch diese Unbekümmertheit, Gelassenheit?
Ja, genau, also genau das wird über mich auch oft gesagt und oft geht es mir schon auch so, dass ich mir vielleicht einen Tick zu wenig Gedanken über irgendwas mache, aber weiß nicht, ich glaube, das schadet jetzt nicht. Man wird dann immer, man hat ja, wenn man so ehrliche Familienmitglieder hat, wie sich's anhört bei dir oder auch bei mir oder Freunde, da wird man dann schon immer wieder dran erinnert.
Ja, und ich stelle mir auch vor, also man hat ja auch allein in so einem Verband wahrscheinlich genug Leute um einen rum, die ganze Zeit im Alarmmodus sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit meiner Zimmerkollegin Vanessa eine komplette Perfektionistin an meiner Seite, deswegen dadurch fällt es mir dann auch leicht, wenn jetzt irgendwas Wichtiges ist, dass ich dann auch daran erinnert werde, dass ich das dann wirklich machen muss. Ja, und wenn alles hart auf hart kommt, dann hilft mir doch mein Bruder und schickt mir nochmal quasi eine Erinnerung durch. Aber es ist ja eigentlich auch ganz interessant, was es so für verschiedene Typen gibt. Also die komplette Perfektionistin und dann quasi mich als Gegenteil, wo ich mir einfach ja gedankenfrei und unbekümmert eigentlich so durch den Sport gehe.
Ich glaube, als Leistungssportler sind, ich glaube, die meisten sind eigentlich Perfektionisten. Es gibt wenig, dass es so Leute gibt, die sich nicht so viele Gedanken machen. Also ich glaube, und umso älter man wird, merke ich das, umso mehr werden die meisten zum Perfektionisten, weil wenn man sich das anschaut, dann irgendwann, wenn auch so die Athleten, die schon richtig lang dabei sind, die haben halt einfach genau ihr Zeug, wie sie alles machen müssen und da ist dann immer mehr Routine drin und dann wird man immer noch mehr zum Perfektionisten. Das hat sich bei mir jetzt noch nicht so durchgesetzt. Wird glaube auch nicht mehr passieren.
Ich glaube echt, dass es je mehr Ziele man eigentlich erreichen will, desto perfektionistischer musst du eigentlich auch werden, um da wirklich wieder ein Stückchen besser zu werden und vielleicht kommt es ja irgendwann noch.
Aber ich finde es ja schon interessant, weil du es ansprichst, es gibt da so viele unterschiedliche Typen, dass in einem System, das ja doch einfach versucht und auch versuchen muss, irgendwie so klare Wege zu bauen, wie bringen wir junge Athletinnen und Athleten möglichst zielgerichtet zum Erfolg, dass es ja dann doch auf persönlicher Ebene so viele unterschiedliche Ansätze geben kann, die da vielleicht auch mal von abweichen. Und es kann trotzdem funktionieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass man da viel voneinander lernen kann. Zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich beim Johannes Ritzek, der ist auch so ein extremer Perfektionist, da habe ich schon wahrscheinlich auch unterbewusst mir ein paar Sachen abgeguckt, als ich da ganz jung rankommen bin in die Mannschaft und halt so völlig ja planlos rumgelaufen bin, ist jetzt übertrieben, aber halt eher das alles sehr unbekümmert gemacht habe und genauso kann man sich auch andersrum wahrscheinlich ergänzen, wenn jetzt vielleicht merkt dann ein älterer Athlet, okay, man sollte das Ganze vielleicht auch ein bisschen gelassener angehen und so. Diese Mischung macht, glaube ich, so eine Mannschaft dann auch richtig gut, weil nur junge Athleten ist wahrscheinlich nicht gut und nur alte auch nicht. Also ich glaube, diese Mischung, die macht oft so ein Team richtig, richtig stark dann.
Wie geht's dir mit der Mischung bei euch im Team? Selina, ist ja dann doch gerade eben, weil bei euch ja doch auch immer wieder mal so, vielleicht auch noch also mehr als in der NOKO, es während der laufenden Saison Verschiebungen gibt.
Ja, ich muss sagen, richtig gut eigentlich. Man kann sich immer von den quasi bisschen Älteren, so alt sind sie jetzt auch nicht, bisschen was abschauen, mache ich jetzt immer noch, wo ich zum Beispiel zu einem neuen Weltcup-Ort komme, dann zeigen sie mir wieder die Abkürzungen oder wie man am schnellsten irgendwo hinkommt. Also es ist irgendwie immer hilfreich, wenn man dann ja ein paar erfahrene Leute dabei hat und natürlich auch, wenn jetzt die ja, jungen Athleten von unten jetzt nachkommen, ist, glaube ich, auch für die Älteren ganz gut, weil sie dann wieder ein bisschen neuen Input bekommen, bisschen Leben wieder in die Gruppe reinkommt. Und ich glaube auch so ein bisschen den Druck verspüren, dass sie jetzt auch ja Leistung bringen müssen. Und dann, denke ich, entwickeln wir uns eigentlich alle ein bisschen weiter, weil die wissen jetzt auch, oh, jetzt müssen wir wieder Gas geben. Und ich glaube, so ist es eigentlich ganz gut.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese abgelaufene Saison gucken, die ja für dich vielleicht doch auch so dieser Schritt war hin zu, okay, du kannst auf Dauer Teil dieser Weltcup-Mannschaft sein, dann so in meiner Wahrnehmung kulminiert das Ganze doch so von Anfang Januar bis nach der WM, da war irgendwie gefühlt so alles dabei, was so eine Sportler so hergeben kann. Angefangen vielleicht mit dieser Entscheidung vor RuPolding, als du raus musstest aus dem Weltcup. Wie ging es dir damit erstmal, nachdem ja davor du erstmals in deiner noch jungen Karriere ja eigentlich fix mit dabei warst?
Ja, ich muss sagen, an dem Abend, wo ich es dann erfahren habe, das war ja gleich nach der Verfolgung, ging es irgendwie überhaupt nicht gut. Ich habe dann irgendwie schon sehr mit mir gehadert und habe die Entscheidung einfach nicht verstanden. Klar, es war jetzt eine schlechte Verfolgung, aber ich habe es dann, die Argumente auch von den Trainern und habe ich einfach nicht ganz verstanden, warum man es dann gleich so löst und mir nicht vielleicht doch nochmal ein Weltcup Zeit gibt. Aber dann letztendlich habe ich dann schnell die Sache wieder abgehakt, habe dann am nächsten Tag meine Sachen gepackt, bin dann zum IBU Cup gefahren und habe dann einfach die Herausforderung so dann angenommen und versucht, das Beste wieder aus der Situation zu machen. Und ich denke, das war dann vielleicht letztendlich dann doch der richtige Weg. Also man weiß ja nie, ist es jetzt der richtige Weg oder nicht. Aber ich glaube, es hat dann doch ganz gut getan, nochmal einfach unten ein paar Erfahrungen zu sammeln. Und ja, man hat es dann gesehen, es war dann eigentlich doch die richtige Entscheidung und hat mich doch wieder ein Stückchen weitergebracht. Aber jetzt so direkt danach sind sogar ein paar Tränen geflossen bei mir, was man, glaube ich, von mir auch nicht so denkt. Aber ich war natürlich riesig enttäuscht. Ja, aber ich habe es dann doch schnell wieder abgehakt und habe nach vorne geschaut.
Aber meinst du, vielleicht hat dir der Ausflug in den IBU Cup doch in dem Sinne geholfen, als dass du deine Lockerheit vielleicht auch wieder zurückgewonnen hast?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich habe irgendwie schon, man merkt es, glaube ich, auch am Schießen, dass ich da, glaube ich, einfach zu viel wollte und auch zu schnell, glaube ich, einfach alles wieder erledigen wollte. Und ich glaube, so mit dem IBU Cup bin ich dann wieder am Boden der Tatsachen angekommen und konnte einfach nochmal ohne große Erwartungen, oder quasi Erwartungen hatte ich ja trotzdem, weil ich ja wieder zurück wollte, aber hab's, glaube ich, dann doch wieder ein bisschen lockerer gesehen wie im Weltcup und hab dann gemerkt, im Weltcup ist eigentlich auch nichts anderes wie jetzt im IBU Cup und ja, konnte da quasi wieder ja, mein altes Ich wieder so finden quasi, wenn man das so sagen kann.
Überrascht dich das trotzdem manchmal selbst, wie schnell dein Weg jetzt eigentlich in den Weltcup geführt hat und auch so erfolgreich? Ich meine, Platz 4 bei der WM im Einzel, das war schon sehr beeindruckend.
Ich glaube, es ist noch nicht ganz so angekommen, weil es dann schon recht schnell ging, auch einfach die letzten Jahre. Ich glaube, mir selber ist es noch nicht ganz so bewusst, wo ich jetzt gerade eigentlich stehe und wie viel ich erreicht habe. Aber es ist vielleicht auch manchmal besser so, dass man nicht allzu hochnäsig ist und dass ich halt einfach trotzdem ich selber bleibe. Und ich glaube, das tut auch so ganz gut, dass ich einfach, ja, weiter so den Weg gehe, wie ich angefangen habe und noch nicht ganz so weiß, wie viel ich eigentlich erreicht habe.
Hilft da vielleicht die Erfahrung, die du gemacht hast? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du vor 2 Jahren erst Abi gemacht, oder? Die Erfahrung, findest du, die du ja auch gemacht hast, dass du auch während der Schulzeit schon auf internationalem Niveau da unterwegs warst und das quasi parallel managen musstest, irgendwie Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein und Schülerin zu sein, auf der anderen Seite doch halt schon irgendwie Biathletin auf einem der höchsten Level zu sein. Hilft einem das so ein bisschen, so diese Perspektive zu wahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so nochmal in die Vergangenheit blick, wie ich das alles gemanagt habe mit der Schule nebenbei noch, ich glaube, das würde ich jetzt gerade auch nicht hinbekommen. Ich glaube, das hat einen wahnsinnig weitergebracht, einfach selbstständiger zu sein. Auch einfach, ich fand es schon immer was Besonderes, wenn man dann in der Schule quasi erzählen konnte, oh, jetzt fliege ich nach Amerika zur Jugend-WM. Ja, ich glaube, das hat einen irgendwie schon enorm bereichert und das einfach, ja, es hat einfach weitergebracht. Und ich glaube, deswegen denke ich auch, dass ich vielleicht sogar schon ein Stückchen erwachsener bin, wie jetzt manch andere, die dann Abitur gemacht haben, weil ich einfach diese Selbstständigkeit, glaube ich, dann vom Sport mitgenommen habe. Und ja.
Man könnte sagen, die Begeisterung für den Wintersport wurde dir von deiner Familie, ich glaube, wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt. Deine gesamte Familie ist ja sehr Biathlon begeistert. Dein Bruder Tim, von dem du vorhin schon gesprochen hast, hat ja auch 2018, 2019 unter anderem die Gesamtwertung im IBU Junior Cup gewonnen. Ich kenne ihn ja auch ganz gut. Habe ja auch einige Jahre mit ihm zusammen in Mittenwald trainieren dürfen. Auch wenn er im Herbst leider seine Karriere beendet hat. Jedenfalls, Lina, musste ich ihn dann natürlich mal fragen, nachdem ihr noch sehr viel zusammen trainiert, ob er über dich nicht die ein oder andere Anekdote zu erzählen hat. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einfach mal zusammen an.
Das ist gar keine so leichte Frage, weil dadurch, dass wir so viel zusammen machen, wir schon einiges Lustiges erlebt haben. Aber eine Sache, an die ich mich eigentlich noch ziemlich gut erinnern kann oder die eigentlich sich so eingebrannt hat, war, ich glaube, da war sie so jetzt 16, jetzt 17, also so Anfänge Kleinkaliberbereich. Und da hatten wir einen Austria Cup in Obertiljach. Und da sind wir Männer, glaube ich, zuerst gestartet und die Jungen halt hinten drauf, die jungen Mädels. Und dann komme ich in die Kabine hoch und wollte eigentlich zum Auslaufen gehen und denke mir so, hä, wo ist eigentlich mein Trainingsski? Bis ich dann drauf gekommen bin, dass Salinas Rennski noch in der Kabine steht, weil wir halt beide Fischer laufen. Und ja, dann ist sie einfach das Rennen mit meinem Trainingsski gelaufen. Und einen Tag später ist sie dann, hat sie dann, glaube ich, sogar nicht aufmunitioniert, musste dann alles einzeln nachladen und ist im Verfolger sogar zu früh gestartet. Also an dem Wochenende kam irgendwie alles zusammen. Und da denkst du dir als großer Bruder halt auch, oh Gott, also in wie viele Fettnäpfchen kannst du eigentlich treten? Und dann halt wirklich halt das erste Wochenende noch bei uns Älteren dabei. Und ja, also das war eigentlich schon eine ziemlich lustige Aktion von ihr. Und was sie halt ausmacht, ich finde einfach, dass sie schon ziemlich weit ist für ihr Alter. Und ganz besondere Stärke finde ich halt einfach, dass sie auch einfach mal Biathlon sein lassen kann. Also da bin ich immer so, ich muss es sofort erledigen oder bin da eigentlich immer so dahinter. Bei ihr ist es halt einfach so, weil ich dann sage, hey, hast du da schon geschrieben, hast dich darum schon gekümmert, dann kriegst du eigentlich nur so Antwort, boah, lass mich doch mal in Ruhe und ich brauche auch mal ein paar Stunden oder einen Tag ohne Biathlon und du musst immer sofort dran denken. Und also da ist sie eigentlich schon ziemlich gelassen und macht einfach ihr Ding und ja, es kommt halt einfach oder es wird schon passieren, so unter Motto.
Selina, Stichwort Austria Cup in Obertiljach. Was hast du da zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ja, das war einfach ein blödes Wochenende, glaube ich. Ich glaube, ich habe im Biathlon-Sport habe ich, glaube ich, schon fast alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, was schief gehen kann. Und das war halt wirklich, glaube ich, das Highlight von mir. Also, und das ist, glaube ich, gerade das, dass der Tim einfach mir dann manchmal so einen Arschtritt gibt und dann ja, es passiert einem, glaube ich, dann auch nur einmal. Ja, das war schon ein komisches Wochenende.
Wie gut lief's dann mit dem Trainingsski vom Tim?
Oh, ich glaube, ich habe sogar, entweder bin ich Zweite geworden und ich habe sogar gewonnen. Also kann nicht so schlecht gewesen sein, der Trainingsski letztendlich. Ja, Aber dann merkt man mal wieder, ich glaube, dadurch, ich passe dann auch einfach auf mein Zeug jetzt mittlerweile auf und ich habe viel dazugelernt.
Finzi, was dein größtes Fettnäpfchen, dass du mal an so einem Wettkampfwochenende getreten bist?
Das habe ich mich echt schon sehr, sehr oft gefragt. Ich kann es nicht wirklich beantworten, aber ich habe wahrscheinlich auch schon so ziemlich alles durch, was so schieflaufen kann. Einmal, da haben wir doch auch schon einen Podcast gemacht, wo ich meinen Transponder vergessen oder einen Transponder vergessen habe und dann noch schnell hintergerannt bin. Dann hat mir die österreichische Ärztin meinen Transponder hergeworfen und dann bin ich noch gestartet. Das lief sogar ganz gut in Kosovo. Da bin ich dann noch Dritter geworden, aber bin 10 Sekunden später gestartet. Da habe ich aber durch den ganzen Startbereich geschrien wie ein Wilder, aber ja, hat dann noch alles funktioniert.
Also meistens dann die besten Rennen irgendwie. Wenn irgendwas schief geht davor, dann sind es meistens die besten Rennen.
Ja.
Nochmal mehr Druck auf dem Kessel.
Ja, manchmal kann man es wahrscheinlich, da hat man dann wirklich gar keine Zeit, um nachzudenken.
Ja, das ist dann vielleicht doch auch das abrupte Ende der Gelassenheit, so vielleicht für den kurzen Moment auch mal förderlich. Selina, was mich doch interessiert zu der ganzen Sache mit deinem Bruder, weil ich das schon recht beeindruckend finde, nach dem, was man so rausfinden kann über euch und wie ihr bis heute da zusammen trainiert und wie du selber sagst, er ist derjenige, der dir auch mal einen Arschtritt gibt. Du hast schon öfter davon gesprochen, wie sehr du davon profitierst, dass das, was er sich erarbeitet hat im Biathlon-Sport, er dir nach wie vor weitergibt. Was ich mich aber frage, war das immer so easy peasy, gerade wenn, also so unter Geschwistern, wo es natürlicherweise auch immer so ein bisschen so ein Konkurrenzding gibt, wenn dann der eine dem anderen oder der andere in dem Fall quasi zugucken muss, in Anführungszeichen, wie dieser große Traum aufgeht, wenn es selber vielleicht nicht für diesen letzten Step gereicht hat? Oder war das nie ein Thema?
Ich glaube, das ist jetzt für mich selber schwer zu sagen. Aber ich glaube, der Tim hat es jetzt immer so nach außen so geäußert, wenn er jetzt selber gefragt worden ist, dass es für ihn eigentlich nie so richtig ein Problem war, dass es jetzt irgendwie bei mir gut hinhaut und bei ihm nicht. Das kann ich ihm auch hundertprozentig abschreiben. Also ich war ja auch früher, klar bin ich jetzt die kleinere Schwester, aber wenn jetzt er irgendwie IBU Junior Cup gelaufen ist, war ich immer richtig stolz, hab's sogar in der Schule rum erzählt und ich glaube, es ist einfach in der Familie nochmal ein Stückchen anders, dass man das einfach hundertprozentig dem anderen gönnt und ich glaube, da zweifle ich auch nicht dran, dass er es mir jetzt nicht gönnen würde. Klar, ich glaube, es war für ihn nochmal ein bisschen mehr ein Traum, so ein Biathlon-Business durchzustarten, aber ich glaube trotzdem, dass er das so ganz gut akzeptiert hat und jetzt ja seinen eigenen Weg geht und trotzdem voll und ganz hinter mir steht.
Ich glaube, zwischen euch war immer so ein, also es war immer so mein Gefühl von außen, so ein unendlicher Support. Also man hatte nie das Gefühl, dass der Tim da jetzt irgendwie, blöd gesagt, eifersüchtig ist, dass du da jetzt irgendwie so mit so einem krassen Talent da im Weltcup durchstartest, sondern ihr habt euch einfach immer gegenseitig unterstützt und das tut ihr ja auch nach wie vor.
Nee, ich glaube auch, dass ohne den Tim, ohne seine Unterstützung würde ich jetzt auch, glaube ich, nicht so einfach jetzt im Weltcup laufen. Er macht wirklich so viel, sei es jetzt im Training, dass er mal mitschaut, über meine Technik noch schaut oder ein paar Videos mal macht von meiner Technik oder mal beim Laktatabnehmen hilft. Also der Tim, der macht irgendwie wirklich alles und ich frage mich auch echt, wie er das in den Tag hinbekommt. Dann sei es jetzt auch dieses ganze formelle Kram mit den ganzen Dingen, die man ausfüllen muss. Der Tim ist eigentlich immer an meiner Seite und unterstützt mich und ich bin da unendlich dankbar, dass ich ihn quasi so als große Stütze an mir hab.
Weil wir es jetzt sowohl vom Tim als auch von dir selber gehört haben, dass eine Stärke von dir ist, dass du Biathlon auch mal Biathlon sein lassen kannst und dann auch mal Abstand brauchst. Was machst du dann so, wenn Biathlon auch mal weggeschoben wird?
Oh, ich mache gar nicht so viel, aber ich bin einfach mal gerne einfach daheim in meiner Wohnung, fühle mich unendlich wohl. Und ansonsten gehe ich jetzt natürlich früher mal mit der Nika, mit meiner alten Hündin, die ist ja jetzt leider verstorben, aber jetzt mittlerweile mit der Nala. gehen wir einfach eine Runde Gassi draußen an der frischen Luft. Dann mache ich manchmal auch noch ein paar Fotos. Ich fotografiere sehr gerne, aber jetzt das mittlerweile ist auch ein bisschen zu kurz gekommen. Da hat die Zeit nicht mehr dazu gereicht. Aber ansonsten, ja, das ist, glaube ich, eigentlich das, was ich so am meisten mache. Kochen tue ich noch sehr gerne. Koche eigentlich immer für die ganze Familie das Mittagessen. Ja. Also das sind eigentlich so die Dinge, die ich sonst so mache.
Da habe ich gelesen, dass dein Papa sich wohl schon mal beschwert habe, dass du zu gesund kochst.
Ja, wenn es irgendwie da Linsen da gibt, dann sagt er mal, da bin ich raus. Das mag er irgendwie gar nicht. Also Linsen ist ihm dann noch ein bisschen zu gesund, aber ja, letztens habe ich auch einen Karottenkuchen gebacken, da hat er gesagt, die Karotten müssen da jetzt auch nicht drin sein. Also er ist dann immer eher bei dem ungesünderen Zeug dabei, aber dem Tim und der Mama schmeckt es meistens echt gut.
Finzi, ich glaube, Kochen ist eher weniger dein Ding, oder?
Nicht so extrem, sagen wir so. Ich koche schon, aber bin jetzt nicht so der allerbegnadetste Koch. Bei uns kocht, wenn ich zu meinen Eltern heimgehe, dann kocht schon meine Mama. Ich glaube, da die wird da auch nichts anbrennen lassen, dass ich da auf einmal dann in der Küche stehe. Das wäre, glaube ich, nichts.
Ja, und im dienstlichen Kontext willst du ja auch nicht dem Uli irgendwie Konkurrenz machen, nehme ich an.
Nee, auf gar keinen Fall.
Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Wirst du deinen Trainingsmittelpunkt weiterhin in Mittenwald haben oder wirst du vielleicht sogar punktuell mal mit der Mehrheit der Damen in Ruhpolding trainieren?
Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, dass ich schon hier einfach bleiben werde im Mittenwald, weil, also ich war ja schon mal, ich glaube vor 2 Jahren war ich mal eine Woche dann in Ruhpolding drüben. Aber ich muss schon sagen, dass wir hier mit Seefeld eigentlich alles haben, was wir brauchen und ich mich eigentlich daheim am wohlsten fühle und am besten auch regenerieren kann. Deswegen denke ich, dass ich die meiste Zeit jetzt doch hier in Mittenwald bleiben werde, abgesehen von den Lehrgängen. Aber ich denke, das ist jetzt so für mich selber das Beste, weil ich mich einfach auch hier am wohlsten fühle. Und ich glaube, wenn man sich wohlfühlt, dann macht es da auch am meisten Sinn.
Aber was mich noch interessieren würde, du hast jetzt nicht so einen Akzent, den man jetzt klassisch in Mittenwald hat. weil man liest immer, dass du eben von da kommst und ihr da daheim seid, aber habt ihr irgendwie noch andere Wurzeln? Weil das ist ja im Biathlon, gibt es ja auch so viele oberbayerische Athletinnen und Athleten und da hat man im Interview immer sofort und bei dir, du kannst einfach ganz normal reden, sag ich jetzt mal.
Ja, bin auch überhaupt nicht begabt im Bayerisch reden, ich kann es eigentlich gar nicht. Obwohl ich die einzige Bayerin in der Familie bin, ich bin als einzige in Garmisch geboren. Und die anderen sind eigentlich kunterbunt. Also mein Papa kommt aus Niedersachsen. Der ist durch die Bundeswehr, sind wir dann eigentlich letztendlich hierher gezogen oder meine Familie hierher gezogen. Die Mama und der Tim, die kommen aus Hessen. Und mein anderer Bruder, der kommt sogar aus Thüringen, weil mein Papa einmal oder für ein paar Jahre meine Familie dann in Thüringen, Bad Frankenhausen stationiert war. Also unsere Familie ist kunterbunt und ich bin eigentlich die einzige Bayerin, aber spreche trotzdem am wenigsten bayerisch, glaube ich, aus der Familie. Ja.
Also eine gesamtdeutsche Biathlon-Familie.
Ja. Ich bin froh, hier daheim zu sein.
Wie schaust du denn jetzt auf diesen Winter? Weil irgendwie, wenn man sich einfach nur so die Zahlen anguckt und was so alles passiert ist, könnte man so den Eindruck gewinnen, okay, da hat eine junge Athletin so einen entscheidenden Schritt gemacht hin zu vielleicht sogar einer gewissen Etablierung unter den Besten der Welt. Wie siehst du das selber?
Ja, irgendwie zu Beginn war ich dann doch etwas enttäuscht von der Saison. Aber je länger man dann irgendwie auf die Ergebnisse dann geschaut hat, hat man sie dann doch ein bisschen mehr wertgeschätzt. Und ich denke schon, das ist ein großer Schritt jetzt für die nächste Saison war. Jetzt bin ich endlich so ein bisschen angekommen im Weltcup und ja, ich glaube, das war jetzt quasi so das Lernjahr und jetzt kann es dann, glaube ich, nächste Saison ganz gut losgehen.
Das wäre nämlich auch noch mal eine Frage gewesen. Fühlst du dich schon angekommen im Weltcup? kommst du gut zurecht?
Ja, ich muss sagen, jetzt am Anfang war es doch etwas ungewohnt, aber je länger man dann da dabei war, desto mehr hat man sich eigentlich angekommen gefühlt, vor allem in der Gruppe. Ich verstehe mich unglaublich gut mit den anderen und ich denke, angekommen bin ich auf jeden Fall und freue mich schon riesig auf die nächste Saison.
Was ist das, weil du sagst, an manche Sachen dauert es doch ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt. Womit ist es dir, wo hast du am längsten gebraucht, um dich dran zu gewöhnen, rund um dieses ganze Spektakel-Weltcup?
Ich denke einfach, mit den Größten der Welt so ja nebeneinander zu stehen, dann sieht man mal den Bö vorbeilaufen. Das ist dann irgendwie, klar, am Anfang irgendwie doch echt noch besonders, aber jetzt irgendwie mittlerweile fast Normalität, dass man dann einfach mit den Größten der Welt am Start steht und die dann auch mal im Hotel trifft oder ja, ist irgendwie schon cool. Also ist immer noch cool, aber am Anfang war es natürlich irgendwie noch bisschen mehr besonders.
Hast du Vorbilder im Weltcup?
Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Vorbilder. Klar, man schaut sich hier und da mal ein bisschen was ab, aber ich hatte irgendwie noch nie so richtig mein Vorbild früher. Oder ist es jetzt eher immer noch so ein bisschen, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die krassen Vorbilder, aber früher habe ich immer gesagt, dass meine Brüder meine Vorbilder sind. Der Tim im Hinsicht zum Biathlon, der andere Bruder, der hat eine extrem krasse Krankheitsgeschichte hinter sich gebracht, der kurz vorm Tod quasi stand und trotzdem sich zurückgekämpft hat. Und einfach, das habe ich dann alles so immer so ein bisschen als Vorbilder gesehen. Und mittlerweile habe ich eigentlich gar nicht mehr so die krassen Vorbilder.
Hast du eigentlich Vorbilder, Finzi, in der NOKO? Haben wir da jemals drüber gesprochen?
Also, früher habe ich immer gesagt, Ronny Ackermann. Und dann, ja, war es eigentlich logisch, Frenzel, Rizek und so, die ganzen guten Deutschen, aber eigentlich, wo ich dann selber besser war, habe ich dann auch keine Vorbilder mehr gehabt. Petter Nortug fand ich immer, das war immer mein Vorbild, denn Langlauf technisch.
Ich glaube, das haben wir schon rausgearbeitet.
Aber sonst,
dass du den ganz gut findest.
Eigentlich nicht.
Ja, aber ist ja vielleicht auch ab also ich wisst ihr natürlich besser, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ab einem gewissen Punkt, wenn man dann da mitmischt, vielleicht auch gar nicht so förderlich ist für die eigene Leistung, die eigene Entwicklung, wenn man sich da quasi selber so gedanklich weiter unten einsortiert als andere, die da irgendwie mit einem unterwegs sind, oder?
Ich glaube, es ist, wie Selina gerade schon gesagt hat, dass man sich dann so hier und da Sachen abschauen kann von erfolgreichen Athleten und aber man sein eigenes Ding halt machen muss. Man kann halt nicht einen kompletten Sportler imitieren, das funktioniert halt einfach nicht. Aber wie gesagt, da bei uns speziell im Skisprung vielleicht da ein bisschen was, im Langlauf, die Technik da. Also da kann man sich, glaube ich, überall was abgucken.
Wenn du dir, Selina, wenn du dir die perfekte Biathletin zusammenbauen könntest, was würde von wem kommen?
Boah, ist schwierig, aber auf jeden Fall denke ich, das Schießen von der Laura, die Lauftechnik auch von der Laura, die ist einfach perfekt gewesen. Und dann am besten, glaube ich, so von der Geschwindigkeit, Langlaufgeschwindigkeit, ich glaube, Anna-Maria Lampitsch, die ist gerade, glaube ich, nicht zu schlagen. Also ich glaube, wenn man so schnell laufen könnte wie sie dann und so treffen könnte wie die Laura, dann müsste man, glaube ich, fast gar nicht mehr an den Start gehen, dann müsste man einfach nur die Eins davor schreiben. Ja.
Jetzt fällt ja schon öfter mal, wenn über dich geredet wird, der Vergleich zu Laura Dallmayr oder Magdalena Neuner, die auch aus derselben Region kommen, auch unter demselben Trainer trainiert haben, Bernhard Kröll, und auch in sehr jungem Alter schon sehr erfolgreich waren. Wie gehst du selbst mit diesem Vergleich um?
Irgendwie habe ich den Vergleich noch nie so richtig verstanden, weil wir einfach komplett verschiedene Personen sind, die Laura dann doch irgendwie einen anderen Weg gegangen ist als die Magdalena und auch vom Typ her komplett unterschiedlich war. Deswegen habe ich den Vergleich nicht ganz so verstanden. Natürlich verstehe ich, wenn man sagt, ja, dass man vielleicht in den jungen Jahren schon so weit gekommen ist oder schon im Weltcup ist, aber ich glaube, dann den Vergleich so zu ziehen, macht dann doch einfach keinen Sinn, weil man hat einfach andere Sachen erreicht und ist vom Typ her unterschiedlich. Und ja, habe ich irgendwie noch nicht ganz so verstanden, den Vergleich, aber es freut einen natürlich, wenn man dann doch mit so großen Biathleten verglichen wird.
Das ist ja eigentlich ein Riesenlob, wenn man mit den zwei verglichen wird, oder? Also ich finde auch, weil viele haben irgendwie gesagt, ah, das ist nicht viel zu viel Druck, aber eigentlich ist es ja einfach nur ein Lob, weil das zum Wiederholen ist wahrscheinlich eh unmöglich.
Ja, deswegen, also das Einzige ist halt so, dass man vielleicht so ein paar Erwartungen wieder an einen setzt, die vielleicht nicht sein müssen, aber an sich ist es einfach wirklich, wie du sagst, ein Lob und ja, ehrt einen natürlich, wenn man mit den größten Biathletinnen von Deutschland so verglichen wird.
Ja, also ist ja auch schön, wenn du das dann selber so auffassen kannst. Ich denke mir oft bei solchen Vergleichen im Sportbereich, dass das vielleicht für beide Beteiligten gar nicht so cool ist, die Person, mit der der junge Athlet verglichen wird und andersrum für den jungen Athlet, die junge Athletin auch nicht. Aber ich glaube, so aus Medienperspektive funktionieren diese Vergleiche halt anhand von so ein paar recht einfachen irgendwie Parametern, die man halt so sieht. Irgendwie selbe Region, ihr wart alle beim selben Trainer, bei dem du ja auch warst, Coco, und dann irgendwie, oh, man sieht die Erfolge bei JWMs etc. Und dann steht der Vergleich halt quasi schon einfach, weil diese verschiedenen Punkte irgendwie halt zusammenpassen.
Ist natürlich auch schön anzuhören, einfach für die Medien, glaube ich, wenn man da, glaube auch für Leute, die jetzt nicht so gut im Biathlon-Business drinne sind, die verstehen dann vielleicht auch einfach, was vielleicht damit gemeint ist. Ja.
Ich muss aber sagen, mich hat das medial diesen Winter teilweise ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, das ist jetzt deine erste richtige Weltcup-Saison. Du bist 20 Jahre alt, hast vor einem Jahr erst dein Weltcup-Debüt gefeiert. Lass sie doch einfach mal Erfahrungen sammeln. Ging das dir teilweise ähnlich?
Ja, ich muss sagen, es hat mich irgendwie ab und zu dann schon genervt, dass ich dann doch schon als fester Bestandteil der Mannschaft galt und schon die gewissen Erwartungen habe, wie jetzt auch schon die Älteren und gar nicht mehr so als die junge galt. Also jetzt mittlerweile zum Beispiel die Julia King, die ist ja genauso alt wie ich, die wird dann irgendwie gefühlt jünger betitelt als ich, obwohl ich genau oder sogar noch jünger als sie bin. Das hat mich dann irgendwie dann schon genervt, dass man, glaube ich, mein Alter dann doch etwas ja unterschätzt hat und nicht ganz so ja wahrgenommen hat, dass ich eigentlich gerade die erste Saison laufe mit 19 Jahren und die anderen dann doch ein Stückchen älter noch sind als ich und auch die Jungen, die nachkommen, dann eigentlich gar nicht so viel jünger sind als ich und ja, klar, die kommen dann auch zum ersten Mal erst rein, aber war dann irgendwie doch immer ein bisschen ungewohnt, wenn man dann hört, boah, warum läuft sie so langsam? Wo man sich dann selber denkt, ich bin eigentlich erst 19 Jahre alt und ja, gerade reingekommen. Aber man darf sich da auch nicht zu viele Gedanken drüber machen, man weiß es ja selber. Und ich glaube, das ist dann das Beste, wenn man da sich nicht allzu viel mit beschäftigt.
Hat dich der Verband eigentlich auf diesen Medientrubel, der bei euch so groß ist wie in keiner anderen Wintersportart, irgendwie vorbereitet? Oder steht man dann da auf einmal und jetzt bist du live?
Natürlich hat man darauf geachtet, dass ich jetzt nicht allzu viele Interviews bekomme und dann natürlich auch immer so ein bisschen, ja, wenn zum Beispiel die Frage kommt, musst du auch nicht beantworten. Also man hat mich da schon ein bisschen in die Obhut genommen und ein bisschen beschützt, was das angeht. Und so kam es mir eigentlich auch gar nicht so krass vor oder dieser Trubel auch nicht um mich rum so krass vor, weil ich, glaube ich, auch einfach nicht ausgeblendet habe, aber nicht so, das kam irgendwie nicht so ganz an mich ran, glaube ich. Weil man mich da schon ein bisschen vor beschützt hat, dass es da allzu krass wird.
Fancy, wie ging's dir damals damit, auch wenn das in der Kombination nochmal natürlich was ganz anderes ist als im Biathlon?
Ich fand es eigentlich gar nicht schlimm. Also klar, bei uns ist deutlich weniger und wo ich in den Weltcup gekommen bin, hat Deutschland jeden Weltcup gewonnen. Also da sind dann nicht mehr viele Fragen übrig gewesen für den 18-Jährigen, der da gerade, keine Ahnung, ich war zwar schon ganz gut, aber halt nicht, habe nicht gewonnen, deswegen hatte ich da also kein Problem und habe auch nicht wirklich viel abbekommen.
Ja, und man muss aber auch dazu sagen, jetzt also im Vergleich zu heute, auch bei diesem Format etc., warst du da damals auch nicht ganz so gesprächig vielleicht. Also vor Medien hast du vielleicht auch mal lieber, ist mein Eindruck, selbstbewusster vielleicht auch mal die Klappe gehalten.
Ja, ich hab mich, glaube ich, einfach auch nicht gerade drum geschert, ob man mich jetzt fragt oder nicht. War mir jetzt nicht so wichtig.
Ich glaube, da sind wir vom Typ her relativ ähnlich, eher ruhiger und müssen jetzt auch nicht alles der Welt rausposaunen.
Umso schöner, Selina, dass du dir diese knappe Stunde mit uns genommen hast, trotz Internetproblemen auch. Vielen Dank für deine Zeit und jetzt erstmal schöne Offseason.
Danke. Und habe ich auch riesig gefreut, dass ich mit euch aufnehmen durfte.
Danke dir.
Danke und bis bald mal.
So viel also zu Selina Grotian und dem Biathlon-Winter. Auch wenn die Saison nun schon für alle Sportarten vorbei ist, haben wir trotzdem noch ein bisschen was vor. Es wird nämlich noch 2 Ski-Happens-Folgen geben, bevor auch wir uns dann in die Saisonpause verabschieden.
Und wir können schon mal verraten, nächste Woche machen wir was sehr Verrücktes. Sehr verrückt, wir gehen nämlich raus aus dem Skisport. Wir hoffen, ihr geht mit uns raus aus dem Skisport. Bleibt gespannt, mal eine kleine Special-Folge. Ohne Ski, also wir bleiben aber beim Namen, das ergibt sonst keinen Sinn. Wir hoffen, ihr seid dabei und ansonsten meldet euch, wenn ihr Bedarf an Feedback habt, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwas braucht von euch, von uns, was wir euch geben können, wie auch immer, meldet euch an team@skihappens.de oder auf insta@ski.happens und habt bis dahin eine schöne Woche. Ciao, Le.
Ciao.
Ciao. Wunderbar. Bis auf deinen Italien-Ausfall. Vincenzo Violinista, das habe ich sogar verstanden.